ARD.
Viele von euch machen regelmäßig Sport. Matthias zum Beispiel geht jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio und René hat uns in der Nachricht von seinem inneren Schweinehund erzählt, den er immerhin fast jeden Tag bezwingt, indem er zu Hause Sport macht. Und das ist eine gute Sache, weil Sport bzw. ausreichend Bewegung, das gehört ja dazu, wenn man ein gesundes Leben führen möchte, haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Aber was ist, wenn dich jetzt eine Erkältung erwischt? Nicht so ganz unwahrscheinlich in der kalten Jahreszeit. Ich meine, gut, dann hast du erstmal eh keine Energie, aber ab wann kann ich dann wieder Sport machen? Weil man soll sich ja nicht zu früh wieder körperlich anstrengen, um die Erkältung nicht zu verschleppen. Was heißt das überhaupt, eine Erkältung zu verschleppen? Und wie früh ist so früh? Das klären wir jetzt als erstes. Und danach sprechen wir darüber, wie man Suizide verhindern kann. Ist ein wichtiges Thema und wichtig drüber zu sprechen, schon allein, weil sich jedes Jahr rund 10.000 Menschen in Deutschland das Leben nehmen. Aber es ist auch ein emotional schwieriges Thema. Und wenn ihr wisst oder vermutet, dass euch das nicht gut tut, dann überspringt es vielleicht lieber. Sebastian Sonntag hier. Tag!
Quarks Daily. Deine Themen wissenschaftlich geprüft.
Dann habe ich es endlich mal geschafft, Sport in mein Leben zu integrieren, gehe regelmäßig ins Fitti oder auch raus in den Park eine Runde laufen. Oder ihr gehört eh zu den Leuten, die Bewegung dringend brauchen als Ausgleich oder einfach auch nur, weil es Spaß macht. Und dann kommt die Erkältung. Vollbremsung für alles, was mit körperlicher Anstrengung zu tun hat. Nervig. Und dann willst du natürlich möglichst schnell wieder zurück zur alten Sportroutine, aber auch nicht zu früh, weil man will den Körper ja nicht überanstrengen. Sophie Kuhlmann aus dem Quarks-Team hat sich deshalb die Frage aller Fragen angeschaut, zumindest in diesem Fall. Wie lange sollte ich nach einer Erkältung mit dem Sport warten, Sophie?
Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie krank du wirklich gewesen bist. Also wenn du nur eine leichte Erkältung hattest, dann kannst du eigentlich langsam wieder mit Sport anfangen, sobald du dich erholt und fit fühlst und alle Symptome weg sind. Mhm. Aber wenn du auch Fieber hattest, Gliederschmerzen oder wirklich mehr als 3 Tage Husten, dann solltest du schon so 3 bis 4 Tage abwarten, auch wenn du das Gefühl hast, du bist eigentlich schon wieder fit.
Okay, das heißt, Fieber ist da ein ganz guter Indikator dafür, ob ich nach einem Infekt tatsächlich eine Pause machen sollte, ja?
Ja, also Fieber, das ist ein Zeichen dafür, dass wirklich der ganze Körper auf Hochtouren gearbeitet hat. Und dann sind so ein paar Tage extra Pause nach der Erkältung auf jeden Fall sinnvoll, um Folgeerkrankungen zu vermeiden. Mhm. Es gibt da eigentlich eine ganz gute Faustregel, die man sich merken kann. Hast du schon mal was von der Nackenregel gehört?
Der Nackenregel? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich kenne einen Schlag im Nacken, aber darum geht es wahrscheinlich nicht.
Also da sagt man, wenn die Symptome oberhalb vom Nacken sind, das heißt eine laufende Nase, so ein bisschen Halskratzen oder Kopfschmerzen, ja, dann spricht man von leichten Erkältungssymptomen. Wenn die Beschwerden aber unterhalb des Nackens auftreten, also das heißt Gliederschmerzen, Husten mit wirklich Schleim, Magen-Darm-Probleme oder eben Fieber, dann ist der Infekt ein bisschen schwerer und dann sollte man nach der Erkältung schon so 3 bis 4 Tage Sportpause dranhängen.
So, und dann hast du Mutti im Ohr, die dann immer gesagt hat, hey, nicht, dass du die Erkältung verschleppst, ne?
Jep, es ist genau das, ja.
Aber wenn ich mich doch fit fühle, hast du eben gesagt, ist auch ein ganz guter Indikator.
Ja, aber es kann halt sein, dass du dich ganz gut fühlst, aber der Körper trotzdem noch dabei ist, das Virus zu bekämpfen, mhm, und man ihn dann doch überlastet, wenn man Sport macht. Das gilt übrigens auch nicht nur für Sport, sondern auch für körperlich anstrengende Berufe. Wenn man da zu früh wieder loslegt, dann kann man die Erkältung eben verschleppen.
Mhm. Verschleppen, da denke ich immer sofort ans Herz.
Ja, das ist ein mögliches Problem, wenn man zu früh wieder Sport macht, mhm, dass sich eben der Herzmuskel entzündet und man eine Herzmuskelentzündung bekommt. Aber es kann auch einfach sein, dass man sich noch sehr lange angeschlagen fühlt.
Also länger als jetzt über die, ich sag mal, übliche Erkältungszeit hinaus.
Ja, genau. Also die übliche Erkältungszeit, das sind ja so ungefähr 10 Tage. Mhm. Man fühlt sich dann einfach noch viel länger angeschlagen. Aber manchmal wird man auch nochmal richtig krank. Also dann wird aus so drückenden Nasennebenhöhlen eine Nasennebenhöhlenentzündung, mhm, oder aus Husten eben eine Bronchitis, also eine Entzündung der Schleimhäute in den Bronchien. Ja. Oder, genau wie du sagst, eben eine Herzmuskelentzündung, die kann nach einer Erkältung auch noch zu Problemen führen.
Also alles Dinge, die man eigentlich nicht haben will, aber lass doch vielleicht gerade noch mal beim Herz bleiben. Ne? Warum kann eine verschleppte Erkältung dazu führen, dass sich mein Herzmuskel entzündet? Das scheint ja erst gar nicht so unbedingt zusammenzugehören.
Ja, also wenn wir eine Erkältung haben, dann verteilen sich die Viren über das Blut im ganzen Körper, mhm, und das Blut fließt ja, ganz logisch, auch durchs Herz.
Okay, ja.
Und es kann sein, dass ein paar von diesen Viren übers Blut auch in den Herzmuskel eindringen. Und wenn man jetzt während einer Erkältung Sport macht oder eben halt mit Sport wieder anfängt, obwohl der Körper noch nicht ganz fit ist, dann erhöht sich eben das Risiko, dass die Viren in diesen Herzmuskel gelangen. Mhm. Weil einmal pumpt das Herz beim Sport natürlich viel schneller, also es wird mehr Blut mit mehr Druck durch den Körper gepumpt und dadurch können sich die Viren, die eben noch im Körper sind, schneller verteilen. Und da muss man eben auch sagen, das Risiko, dass unser Immunsystem diese Viren nicht abwehren kann und dass sie eben am Herzmuskel Schaden anrichten, das erhöht sich auch, weil das Immunsystem nach dem Sport eben kurzzeitig geschwächt wird.
Hm. Und ich meine, alles mit Herz klingt irgendwie erstmal nicht so richtig gut. Was würde denn da im Ernstfall passieren können?
Also im Ernstfall kann das wirklich zu Herzstillstand führen.
Okay.
Das ist natürlich ein Extremfall und eher selten.
Mhm.
Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Viren bei jeder Erkältung immer das Herz befallen. Man schätzt, dass es ungefähr so 3-5% der viralen Infekte sind, die auch auf den Herzmuskel übergehen.
Okay, aber immerhin würde ich sagen, also von 100 Erkältungen sind das ja dann 3-5 Leute, bei denen Viren den Herzmuskel angreifen.
Ja, genau. Der Grund dafür ist nicht immer Sport, aber Sport erhöht eben das Risiko.
Mhm.
Und man muss aber auch sagen, das sind zwar viele Fälle, wie du sagst, aber in den allermeisten Fällen heilt das Ganze eben unbemerkt wieder ab, weil unser Immunsystem eben aktiv wird. Aber es ist natürlich klar, wenn man zu früh zu intensiven Sport macht, dann erhöht man das Risiko für schwerere Verläufe. Und da gibt es auch Zahlen, und zwar in Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 3.500 Fälle mit schwerer Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung, behandelt.
Ja.
Und davon sterben ungefähr 150 Personen aus allen Altersgruppen pro Jahr.
Okay. Also das können wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten. Jetzt gibt es ja da noch so eine andere Sache mit dem, ich muss auf Sport verzichten, weil ich ja vielleicht gerade endlich wieder in meine Routine hineingefunden habe, irgendwie Sport vernünftig in meinen Alltag integriert habe, vielleicht auf ein Ziel hinarbeite und mein Fitnesslevel so ein bisschen nach oben bringen will. Und ja, dann ja, haut sich das ja komplett raus. Ne? Wie viel Fitness verliere ich denn am Ende jetzt mal, abgesehen davon, dass ich vielleicht meine Motivation neu finden muss, wenn ich jetzt durch eine Erkältung so eine Sportpause machen muss?
Ja, also wie viel Fitness man da verliert, das hängt natürlich davon ab, wie trainiert man ist. Je trainierter man ist, umso schneller verliert man seine antrainierte Ausdauer zum Beispiel.
Mhm.
Gut trainierte Läufer, die verlieren nach einer kompletten Sportpause von 2 Wochen ungefähr 5% der Ausdauer.
Mhm.
Wenn man jetzt nur so mäßig trainiert ist, dann ist das sogar noch weniger.
Mhm.
Also kurzum, ob man jetzt eine Woche oder 2 Wochen Pause macht, das macht wirklich kaum einen Unterschied.
Okay.
Tatsächlich schauen sich die meisten Studien so kurze Zeiträume auch gar nicht an. Da gilt wirklich alles, was unter einem Monat liegt, als kurzfristiger Ausfall.
Mhm.
Und die Ausdauer, die nimmt bei so kurzfristigen Ausfällen halt noch am ehesten ab, aber die baut sich ja auch wieder schnell auf.
Okay, aber was ist mit meinen hart antrainierten Muskeln?
Also die Muskeln, die sind beständiger als die Ausdauer und die brauchen einfach länger als eine Erkältung, bis sie sich abbauen.
Mhm.
Das heißt, um so einen Fitnessverlust, also ganz egal, ob es jetzt um Muskelmasse oder um Ausdauer geht, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen, wenn man jetzt nach der Erkältung noch ein paar Tage extra Schonung quasi dranhängt.
Mhm. Also haben wir nur noch das Problem mit dem Schweinehund auf der anderen Seite, oder es soll ja auch Leute geben, die dann eben Bewegungsdrang haben, die so drin sind, die total sportbegeistert sind. Da darf man dann vielleicht nicht der Versuchung verfallen, dann doch wieder so ein bisschen was zu machen. Ne?
Also super sportbegeistert bin ich jetzt nicht, aber ich kenne das trotzdem sehr, sehr gut, weil ich mache sehr gerne Sport und
ja.
Ich war tatsächlich vor kurzem erst krank und ich hatte dann am Ende noch so einen super nervigen Husten, der einfach nicht weggegangen ist.
Mhm.
Und eigentlich hatte ich total Lust, mich wieder zu bewegen, weil ich einfach wirklich keinen Bock mehr hatte auf dieses auf der Couch liegen und sich einfach nur ausruhen.
Ja.
Und da wollte ich irgendwie joggen gehen oder so, also einfach mal wieder Sport machen. Aber ich hatte diese Recherche im Kopf und dann habe ich statt zu joggen nämlich einfach einen großen Spaziergang gemacht. Und das war dann eigentlich auch ganz gut.
Das heißt, das kann man schon machen, ja, wenn du jetzt irgendwie merkst, die Erkältungssymptome, die sind jetzt nämlich komplett weg jetzt, wie bei dir der Husten. Man aber diesen Bewegungsdrang hat, dann machst du halt so ein bisschen was Ruhigeres, gehst eine Runde um den Block oder zwei.
Ja. Genau, also dann besser einfach eine Sportart wählen, bei der das Herz-Kreislauf-System eben nicht so sehr belastet wird und der Puls nicht so hoch geht. Und ganz klar ist, sobald man merkt, dass man sich schlapp fühlt, dann auf jeden Fall aufhören.
Ja, oder auf Nummer sicher gehen und eben keinen Sport machen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Option.
Sophie Kuhlmann aus dem Quarks-Team, vielen Dank.
Gerne.
Jetzt geht es darum, wie man Suizide verhindern kann. Ich habe es eben schon gesagt, ist ein wichtiges Thema, auch weil es da viele Halbwahrheiten oder auch Wissenslücken gibt. Aber vielleicht direkt mal zu Beginn, bevor wir ins Thema einsteigen, wenn ihr da Support brauchen solltet, weil ihr jemanden im Umfeld habt, die oder der vielleicht gefährdet ist oder auch bei euch selbst solche Gedanken entdeckt, die einfachste Möglichkeit, schnell, kompetent, verständnisvoll und natürlich auch anonym Hilfe zu bekommen, ist die Telefonseelsorge. Die erreicht ihr unter 0800 111 0111, natürlich kostenfrei, gibt auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu schicken oder auch zu chatten. Mehr Infos rund um Hilfsangebote zum Thema Suizid findet ihr auch bei uns in den Shownotes, guckt da gerne mal rein. Naomi Polzer ist bei uns hier im Quarks-Team im Bereich Psychologie thematisch unterwegs. Du hast dir die wissenschaftlichen Fakten zum Thema Suizid angeschaut und als erstes können wir eigentlich direkt mitnehmen, man kann als Einzelperson was tun, wenn jemand im Umfeld Suizidgedanken hat, ne?
Ganz wichtig, ja. Auf jeden Fall, jeder kann was dafür tun. Also man hat zwar nicht die Macht, einen Menschen sicher vor dem Suizid zu bewahren, aber man kann die Menschen ansprechen und man kann ihnen zuhören. Und das ist oft schon eine ganz wichtige Sache. Deshalb ist es sogar enorm wichtig, dass wir aktiv werden, wenn wir merken, dass jemand in unserem Umfeld mit solchen Gedanken oder Gefühlen zu kämpfen hat.
Hm. Jetzt Stichwort Hilfeleistung im Notfall. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass da ja vermutlich viele auch unsicher sind. Ja, vielleicht Angst haben, dann auch in der Situation was Falsches zu sagen, ne?
Das ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube. Also, dass man da irgendwas Falsches sagen könnte und die Suizidgedanken deshalb sogar noch stärker werden würden, wenn man eben dann darüber spricht. Ja. Aber das ist wirklich Quatsch. Studien zeigen ganz klar, wenn wir mit den Menschen sprechen, steigt das Risiko nicht. Ganz im Gegenteil. Reden hilft. Mhm. Reden wird von den Betroffenen als Erleichterung erlebt.
Okay, dann machen wir da schon mal ein Ausrufezeichen hinter. Heißt, wenn ich den Verdacht habe, jemand möchte sich möglicherweise das Leben nehmen in meinem Umfeld, lieber einmal zu viel ansprechen als zu wenig, ja?
Richtig. Es geht dabei gar nicht darum, sofort eine Lösung parat zu haben. Wichtig ist die Grundhaltung. Ruhig bleiben, zuhören, anstatt zu bewerten. Keine schnellen Ratschläge oder den Moralapostel spielen, ne, kann ja auch passieren.
Ja.
Ganz offen über die Suizidgedanken sprechen. Also dadurch wird das Risiko nicht erhöht, das ist ganz wichtig. Das ist ein bisschen wie mit anderen Notfallsituationen eben auch. Also wir können ja auch erste Hilfe geben, ohne Medizin studiert zu haben.
Ja.
Und genau sowas ist das auch in der Situation. Du musst kein Psychologiestudium hinter dir haben, um über Suizid sprechen zu können.
Und vielleicht ist es ja auch so, dass sich jemand ja nicht traut oder nicht, auch vielleicht gerade nicht die Kraft hat, selbst professionell Hilfe zu organisieren, ne?
Genau. Also erstmal versuchen einzuschätzen, wie akut ist die Lage.
Ja.
Muss gleich was getan werden? Dann auf jeden Fall den Notdienst anrufen. Mhm. Ansonsten zuhören und gemeinsam Hilfe suchen. Zum Beispiel gemeinsam mit der Person zum Hausarzt gehen oder bei einem Krisendienst anrufen. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit.
Ja.
Aber Menschen in suizidalen Krisen, die zu begleiten, das kann sehr belastend sein. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass wir selbst darauf auch achten, wenn wir mit so einer Person sprechen, dass es uns dabei auch einigermaßen gut geht und dass wir uns damit nicht überfordern.
Ist halt die Frage, wie ich tatsächlich dann auch erkenne, dass jemand gefährdet ist, ne? Suizidgedanken hat, weil wir können ja nicht wirklich in die Köpfe von Menschen reinschauen, ne?
Suizidgefährdete senden häufig Signale aus.
Mhm.
Das heißt, manche sprechen darüber, also die kündigen also ganz konkret an, dass sie vorhaben, sich das Leben zu nehmen, dass sie keine Hoffnung mehr haben oder dass das Gefühl da ist, dass sie eben versagt haben.
Mhm.
Tatsächlich weiß man, dass ca. 80% der Menschen, die Suizid begangen haben, im Vorfeld sogar darüber gesprochen haben.
Okay, das ist eine krasse Anzahl, das hätte ich tatsächlich so nicht gedacht.
Aber auch Stimmung und Verhalten können zum Beispiel indirekte Warnsignale sein.
Mhm.
Dass jemand zum Beispiel sehr lustlos wirkt oder erschöpft oder vielleicht sogar besonders reizbar ist und schnell aus der Haut fährt. Betroffene, die befinden sich in einem krassen Ausnahmezustand. Das ist eine emotionale und psychische Krise. Die empfinden eine tiefe Hoffnungslosigkeit und sehen eben nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt.
Okay, ich merke schon, so wie du das erzählst, dann gibt es ganz unterschiedliche Signale, die das Umfeld dann durchaus ernst nehmen sollte, auch wenn sie nicht zwangsläufig auf Suizidgedanken hinweisen müssen. Ja? Beim Verhalten könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass sich ja, zumindest einige Menschen dann sehr zurückziehen.
Ja, also das kann auch sein, wenn zum Beispiel sich jemand eigenartig verabschiedet oder sowas.
Mhm.
Das ist so ein Signal. Es gibt aber viele von diesen Signalen. Da verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal was in den Shownotes zum Nachlesen.
Mhm.
Und es kann auch sein, dass jemand nach einer schweren Krise plötzlich sehr fröhlich ist zum Beispiel. Auch das kann tatsächlich ein Warnsignal sein, weil Menschen eventuell schon den Entschluss gefasst haben für sich und den Suizid als Lösung für sich selbst anerkennen. Deshalb auch da immer vorsichtig sein und nachfragen, wie es denn der Person geht.
Jetzt hast du gerade schon schwere Krisen angesprochen. Was sind denn so typische Ursachen für Suizidgedanken?
Suizidgedanken können durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden. Dazu gehören psychische Erkrankungen, chronische Schmerzen oder Krankheiten, traumatische Erlebnisse, zum Beispiel auch sowas wie Missbrauch oder Gewalt, Aber auch akute Lebenskrisen oder schwierige Lebensumstände wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder finanzielle Probleme oder soziale Isolation, auch das kann eine Rolle spielen. Deswegen habe ich mal mit Professor Frank Schwab von der Uni Würzburg gesprochen und habe ihn gefragt, welche Auslöser denn am häufigsten sind. Er forscht nämlich zum Thema Suizidprävention und ist Sprecher der Arbeitsgruppe des Nationalen Suizidpräventionsprogramms. Und er sagt, das lässt sich nicht so einfach beantworten.
Tatsächlich sind aber die meisten Suizide sind multifaktoriell bedingt. Das heißt, so eine einfache Erklärung ist eigentlich immer falsch. Es sind immer mehrere Erklärungen am Start. Und wir haben so eine Art verschränktes Wirkgefüge von vielen Einflussfaktoren. Und wenn da alles Mögliche zusammenkommt, dann entsteht so eine krisenhafte Suizidalität. Und da wird man eher sagen, das sind wahrscheinlich mehrere Dinge, die gleichzeitig wirken. Und diese eine Erklärung, ne, aus Liebeskummer hat er sich das Leben genommen, ist eher falsch. Ne? Es kommt noch was mit dazu. Es ist auch nicht so, dass das immer mit einer psychischen Erkrankung einhergeht. Die sind da gehäuft, aber das ist nicht praktisch eine Bedingung. Also alle Leute, die sich suizidieren, waren nicht vorher unbedingt depressiv oder hatten ein Mental Health Problem oder so. Das ist nicht der Fall.
Was Professor Frank Schwab da beschreibt, das ist wichtig. Es gibt nicht die eine Ursache. Suizidalität entsteht meistens, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig wirken. Also psychische, körperliche und eben auch soziale Aspekte spielen eine Rolle. Übrigens, wenn man sich die Suizidzahlen in den vergangenen 20 Jahren anschaut, dann sind die relativ konstant. In Deutschland gab es 2024 über 10.300 Suizide. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, illegale Drogen und Gewalttaten zusammen.
Das ist schon krass und das bringt uns ja auch wieder zurück zu unserer Ausgangsfrage. Ne? Wie kann man die Zahl der Suizide verringern?
Eben unter anderem durch Aufklärung. Suizid ist nach wie vor so ein Tabuthema. Professor Frank Schwab sagt auch, dadurch gibt es sehr viele Mythen und das erschwert eben auch diese Präventionsarbeit.
Man denkt ja, Suizidalität ist ein Thema der Jugend. Es bringen sich viele junge Leute um. Das stimmt so nicht. Es sind vor allen Dingen ältere Leute, so 50, 60 aufwärts. Da sind die Zahlen besonders hoch. Und dann wiederum unter diesen Personen sind das vor allen Dingen Männer. Also die Quote unter Männern ist extrem gesteigert. Das ist fast dreimal so hoch als die Quote unter Frauen. Also da gibt es auch so Wahrnehmungsverzerrung. Man kann nicht einschreiten und nicht helfen, das ist nicht der Fall.
Auch die Medien könnten laut Professor Schwab dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft aufgeklärter sind. Suizid ist aber generell so ein Thema, das eher gemieden wird.
Wie könnte denn ein verantwortungsvoller Umgang, eine angemessene Berichterstattung aussehen?
Dazu gibt es Empfehlungen, unter anderem eben von der NASPRO. Das ist das Nationale Suizidpräventionsprogramm. Danach sollten Journalisten und Journalistinnen das Thema Suizid keineswegs verschweigen. Im Gegenteil, sie sollten bei einem Todesfall aber auch zurückhaltend und sensibel berichten. Und das fängt schon bei der Wortwahl an. Also anstatt erfolgreicher Suizid, lieber sowas sagen wie starb durch Suizid.
Weil dann andere Bilder im Kopf entstehen, ja?
Ja, genau darum geht's. Es macht einfach einen Unterschied, ob vom Freitod gesprochen wird oder vom Suizid. Da gibt's ganz spannende Untersuchungen dazu, wie neutrale Sprache da helfen kann. Weil sonst besteht einfach die Gefahr, dass Suizid auch auf eine Art irgendwie romantisiert wird.
Aber warum ist es am Ende wirklich so wichtig, wie darüber berichtet wird?
Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Bekanntes, Berühmtes Suizid begeht, da gibt's immer die Gefahr von Nachahmung. Und das nennt man dann den Werther-Effekt. Das heißt, nach einem fiktionalen oder auch echten Suizid steigt die Suizidrate, je nachdem, wie darüber berichtet wird. Und das ist nachgewiesen. Und da geht es nicht um vorgezogene Suizide, also Menschen, die sich ohnehin umgebracht hätten. Es geht um zusätzliche Tote.
Okay. Werther, weil du es gerade angesprochen hast, der Werther-Effekt, also hier Goethe, Leiden des jungen Werther und so weiter, ist lange her, spielt wahrscheinlich heute nicht mehr so eine große Rolle. Heute sind es vermutlich soziale Medien, Streaming, sowas spielt eine Rolle? Oder was sagt die Forschung da zu aktuellen Beobachtungen?
Oh ja, also der Effekt, der zeigt sich auf jeden Fall immer wieder. Denk mal an die Serie Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Ja, kenne ich.
Also eine Forschergruppe der Ohio State University hat da mal den Zusammenhang mit dem Werther-Effekt untersucht und eben festgestellt, dass in dem Monat, nachdem die Serie veröffentlicht wurde, die Suizidrate in den USA um knapp 29% angestiegen ist.
Krass, okay.
Das waren 195 Todesfälle durch Suizid mehr, als statistisch erwartet worden wäre. Mhm. Oder auch zum Beispiel der Fall Robin Williams, der Schauspieler. Ne? Ja. Nach seinem Suizid stieg die Suizidrate in den USA einfach um fast 10% an.
Also das ist schon krass, ne? Und jetzt so tote Mädchen lügen nicht, da gab es ja auch eine extra Empfehlung für Schulen, ne? Aber das war in den USA. Kennst du da auch Beispiele aus Deutschland? Also gibt es da was Ähnliches?
Ja, die WHO hat gezeigt, dass sich der Effekt in verschiedensten Kulturräumen zeigt. Also natürlich auch in Deutschland. Und in Deutschland ist einer der bekanntesten Fälle für den Werther-Effekt der Tod von Robert Enke. Mhm. Also der Torwart war das, ne? Ja. Da geht es vor allem darum, wie darüber berichtet wurde. Das hatte messbare Folgen nämlich damals. Mhm. Vorher gab es im Schnitt 2,3 Suizide pro Tag auf den Bahngleisen der Deutschen Bahn. Und nach der Berichterstattung waren es 9 pro Tag.
Krass.
In den Wochen danach starben insgesamt 133 Menschen mehr, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Mhm. Das Problem war, viele Medien haben damals die Richtlinien zur Suizidprävention nicht gut beachtet. Wenn zum Beispiel Details wie Methode oder Ort genannt werden, kann das zu Nachfolgesuiziden führen. Mhm. Also es ist quasi so, je mehr man über einen Suizid weiß, desto besser kann man ihn kopieren.
Aber warum ist das so? Also was lösen solche Berichte oder solche Ereignisse in Menschen aus?
Das hat ganz viel mit Identifikation zu tun. Wenn sich Menschen, die ohnehin schon suizidgefährdet sind, in der Person wiedererkennen, sich mit ihr verbunden fühlen, dann kann das was auslösen und den Entschluss zum Suizid eben auch beeinflussen. Und wir lernen eben über Beobachtung. Heißt, je mehr Ähnlichkeit jemand empfindet, sagen wir mal bei Alter, Situation, vielleicht auch psychischer Belastung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Nachahmung. Nicht selten am gleichen Ort und mit der gleichen Methode.
Aber das heißt, so sensationelle Darstellungen, so Inszenierungen im Prinzip, das kann im Zweifel wirklich Leben kosten, wenn man es drastisch formuliert. Aber ich meine, es geht ja auch anders. Ne? Also können Medien nicht vielleicht sogar dabei helfen, dass weniger Suizide passieren?
Ja, absolut. Also dabei spricht man dann vom Papageno-Effekt. Mhm. Also in Anlehnung an die Figur aus der Mozart-Oper, ne? Die Zauberflöte kennt man ja. Papageno gerät da in eine Krise und will sich das Leben nehmen, aber wird von 3 Knaben, so sagt man, davon abgehalten. Mhm. Er bekommt Hilfe und entscheidet sich eben für das Leben. Und das hat eben den Begriff geprägt. Und beim Papageno-Effekt geht es darum, dass suizidale Krisen nicht als unabwendbares Schicksal dargestellt werden, sondern als überwindbare Lebensphasen, in denen man sich einfach Hilfe holen kann. Fachleute für Suizidprävention wünschen sich deswegen, dass Medien häufiger über Hilfsangebote berichten und zum Beispiel auch mal über Menschen, die eine suizidale Krise überwunden haben, über die mehr erzählen.
Lässt sich das denn irgendwie messen, was das bringt? Also welchen Einfluss die Medien auf die Suizidzahl haben, jetzt ne, über einzelne Fälle hinaus?
Ja, es gibt Forschung, die zeigt, wenn Medien sich an die Richtlinien zur Suizidprävention halten, dann kann die Suizidrate deutlich sogar gesenkt werden. Ein Beispiel, in Städten, in denen über die Suizide auf U-Bahn-Gleisen weniger sensationsträchtig, also zurückhaltender und sachlicher berichtet wurde, da ist die Zahl solcher Suizide um mehr als 70% gesunken. Das muss man sich mal überlegen.
Das ist krass.
Solche Effekte wurden auch zum Beispiel in der Schweiz haben die sich gezeigt oder in Australien oder auch in Hongkong hat man das beobachtet. Überall eben dort, wo ganz bewusst präventiv berichtet wurde.
Das heißt, wir können an der Stelle mitnehmen. Viele Suizide lassen sich tatsächlich verhindern und jede und jeder kann auch was machen. Also auf Signale achten ist wichtig. Lieber einmal zu viel reden als zu wenig und ja im Gespräch dann zuhören und nicht irgendwie vorschnelle Tipps geben.
Ja, und auch von offizieller Seite wird natürlich was gemacht. Also es gibt Hilfsangebote, Suizidpräventionsseiten und Hilfetelefone. Dazu findet ihr dann auch Links in unseren Shownotes. Das packen wir euch mit rein. Und außerdem gehört zur Prävention, den Zugang zu Suizidmethoden zu versperren. Mhm. Also beispielsweise Brücken oder Türme besser abzusichern, ne? Sowas.
Und wir als Medienschaffende, wir können auch mitnehmen, dass ja öffentliche Debatte da durchaus eine richtige Rolle spielt. Also wie wird über Suizid gesprochen? Welche Worte werden gewählt. Wie funktioniert die Berichterstattung? Ne? Naomi, jetzt so nach deiner Recherche, was ist dein Fazit?
Leute, redet miteinander. Versucht bitte Mitgefühl füreinander zu haben. Und wenn jemand in eurem Umfeld womöglich mit Suizidgedanken zu tun hat, zu kämpfen hat, dann bitte scheut euch nicht, die Person direkt anzusprechen.
Naomi, vielen Dank.
Gerne.
Das war's für heute mit Quarks Daily. Vergesst die Shownotes nicht, da findet ihr alle wichtigen Links zu unseren Themen von heute und da steht auch, wie ihr uns erreichen könnt, falls ihr uns mal eine Nachricht schicken oder sprechen mögt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ich bin Sebastian Sonntag. Tschüss!
Quarks Daily. Gemacht vom WDR.